Ja, dann wollen wir auch das Markus-Evangelium wieder aufschlagen. Markus Kapitel 8. Markus Kapitel 8. Ich lese uns nochmal den Gesamttext, den wir betrachtet haben. Wir kommen heute zum letzten Vers in dieser Reihe. Ich lese ab Vers 31, Markus Kapitel 8, ab Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen, da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wir wollen noch zusammen den Herrn um seine Hilfe bitten. O Herr, unser Gott, du hast geredet. Wir dürfen dein Wort in Händen halten, wir dürfen es hören. Wir dürfen hier zusammenkommen, um es gemeinsam zu lesen und gemeinsam darüber nachdenken. Das ist deine Gnade. Und doch warnst du uns davor, dass wir nur Hörer des Wortes sind und nicht Täter. Und darum kommen wir auch damit zu dir und bitten dich, dass du dieses Wort in unser Leben hineinbringst, dass du uns lehrst, was es nicht nur darüber belehrst, was es heißt, das zu leben, darin zu leben, sondern dass du auch unsere Kraft bist, uns darin zu leiten und uns davon abhältst, einen anderen Weg zu suchen als den, den du für uns bereitet hast. Und wir danken dir, dass auch dieser Text uns auf die ewige Herrlichkeit weist, den auf den Tag, an dem du kommen wirst, mit deinen heiligen Engeln, wenn du deine Herrschaft aufrichtest und dein Königtum, wo alle anderen Knie sich vor dir beugen müssen und du alleine und ewig herrschst. O Herr, wir danken dir, dass dies der Triumph deiner Gemeinde ist, der Sieg deines Volkes. Wir bitten dich, komm zu uns und nimm uns nun bei der Hand, dass wir von dir empfangen, was wir jetzt brauchen, solange wir auf dich warten. Amen. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass wir Wartende sind. Diese Erde besteht nicht ewig. Sie wird vergehen. Und das Leben hier auf der Erde, diese Weltsysteme, diese Herrschaftssysteme, Machtsysteme, sie werden nicht bestehen, sondern die Bibel zeigt, dass der Herr Jesus Christus, der gekommen ist und sein Leben gegeben hat, der am Kreuz gestorben ist, der von dieser Welt umgebracht worden ist, dass er kommen wird in großer Macht und Herrlichkeit und dass er alle anderen Reiche zerstören wird und dass seine Herrschaft dann einzig sein wird und über alles und dauernd bestehen wird. Das schöne Bild finden wir ja schon in Daniel, wo eben diese 4 Reiche oder die größten Reiche dargestellt werden durch das große Standbild vom Traum von Nebukadnezar und dann sich ein kleiner Stein löst und alle Reiche zerstört, aber dass dieses Reich dann einen Berg gibt, der ewig bleibt und dass es die Herrschaft des Sohnes Gottes ist, der dann eben auf ewig bestehen wird. Alle diese Reiche werden vergehen. Alle Mächtigen dieser Erde werden vergehen. Ihr Sagen, ihre Macht hat ein Ende. Ihr Ende ist bestimmt. Es ist festgelegt. Sie haben nur so viel Macht, wie Gott ihnen geben wird, für die gewisse Zeit, die es in Gottes Vorsehung und Ratschluss, wie es in Gottes Vorsehung und Ratschluss bestimmt ist. Aber dann wird es untergehen. Sie werden untergehen, sie werden zerschmettert werden. Und dann wird nur noch bestehen, was ewig ist, was die Qualität, den Wert hat, für die Ewigkeit zu bestehen. Alles andere wird dann zugrunde gehen. Und davon redet auch hier dieser Text. Der Jesus spricht davon, dass er ans Kreuz geht und er sagt, dass er keinen anderen Weg hat. Des Menschensohn muss von dieser Welt verworfen werden. Er muss verurteilt werden. Er muss getötet werden. Warum? Das ist der Weg der Errettung für sein Volk. Aber es zeigt auch die Verderbtheit dieser Welt. Es zeigt die Verderbtheit des Menschen. Als Gott kommt, um sein Volk zu retten, als Gott als Retter kommt, um uns zu erlösen, um uns von den Ketten der Sünde zu lösen, da haben wir ihn umgebracht. Da wurde er umgebracht. Wir wollten ihn nicht. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Der, der es nur Gutes getan hat, der die Tausende geheilt hat, gesund gemacht hat. Sie alle lebten von den Wundern, die er getan hat, aber sie hassten ihn, weil ihre Werke böse waren, weil Sünde so viel Macht über sie hatte. Er starb, er ging den Weg zum Kreuz, um eine ewige Erlösung hervorzubringen. Die, die riefen, kreuzige ihn, sollten, viele von denen, die riefen, kreuzige ihn, wir wollen nicht, dass er über uns herrscht, sie sollten erlöst werden. Sie sollten Vergebung der Schuld empfangen. Sie sollten Mitglieder seines Glieder seines Leibes werden, seine Braut, Erben des Königreichs. Aber so wie diese Welt eben ihn hasst, so sollen auch seine Nachfolger gehasst werden. Petrus verstand es nicht. Diese Welt versteht nicht, warum das Kreuz ein Triumph ist. Und es ist gegen unsere Natur, im Kreuz einen Triumph, einen Sieg zu finden. Aber Jesus nimmt hier alle seine Nachfolger zusammen und sagt, ich habe für euch keinen anderen Weg als diesen Weg, den ich selbst euch vorangehe. Er lehrt Petrus und seine Jünger, auf das zu schauen, was jetzt kommen würde, den ganzen Prozess zu sehen, wie er gefangen genommen wird, wie sie ihre eigenen Gesetze übertreten, wie sie die Wahrheit verdrehen, wie sie lügen, wie sie gemein sind, wie sie niederträchtig sind und wie sie am Ende ihn kreuzigen. Er lehrt sie, das alles anzuschauen, in dem festen Bewusstsein, das ist euer Weg. Das ist euer Weg. Diesen Weg werdet ihr gehen müssen. Ich habe keinen anderen Weg. Und das ist der Text hier. Dieser Text zeigt einfach ausschließlich, unveränderlich, dass er sagt, wer mir nachkommen will, das bedeutet, es gibt keine anderen Nachfolger. Für alle Nachfolger hat er nur diesen einen Weg. Und die Jünger schauen, wie Christus gekreuzigt verworfen wird. Und wissen, der Herr Jesus hat gesagt, dies ist mein Weg für euch. Ihr werdet aber berufen, in die Gemeinschaft mit mir zu treten. Ihr erfahrt nicht nur die Schmach, sondern auch, ihr seid damit Teilhaber meiner Schmach, Nachfolger meiner Bestimmung und damit auch Teilhaber meiner Herrlichkeit und des ewigen Erbes. Heute wollen wir nun zu diesem letzten Vers gehen und wollen ihn anschauen, auch in der Bedeutung in diesem Kontext. Wir haben ja schon einmal gesehen, was es bedeutet, sein Leben zu verlieren und was es bedeutet, wenn wir es retten wollen. Hier wird Jesus selbst nochmal ganz konkret. Ich lese nochmal diesen letzten Vers, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, Dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Dieser Text ist sehr akut in den Nachrichten. Die Epstein-Affäre bestimmt die Nachrichten, bestimmt die Seiten, die aufklicken. Und da geht es um Missbrauch. Aber es geht vor allem auch um die Bereitschaft, Unrecht zu tun auf sexueller Ebene. Ehebruch ist alltäglich normal geworden. Man kann davon reden. In diesem Fall ist es das Extrem, weil es für manche rauskommt und sie das nicht erwartet haben. Es ist aber schon immer so gewesen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Jesu Worte in seiner Beschreibung der Welt viel realistischer ist als unsere Wahrnehmung. Jesus sah alles, was geschah. Es hat, ich glaube, der Rosenius schreibt mal in einer Ausführung, er sagt, wenn wir nur das Unrecht, das Verbrechen, das in den Häusern in einem einzigen Dorf geschieht, kennen würden, wir würden nicht mehr ruhig schlafen. Ein ehebrecherisches und sündiges Geschlecht. Ich kam mal auf einen Bericht von einer der bekanntesten Schauspielerinnen. Und sie beschreibt, wie sie an einem Satansritual teilnahm als Prostituierte und teilgenommen hatte. Da kommen unsere Filme her. Viele, viele von denen, die wir anschauen als die schönsten Modelle, als das Idealleben, als die Herrlichkeit, die diese Welt zu bieten hat, dargestellt. Die Träume des Menschen werden zusammengepackt und in diese Filme gepackt, damit sie so attraktiv sind. Jesus würde sagen, sündiges und ehebrecherisches Geschlecht. Viele der Produzenten sind die Täter. Es ist normal. Wir hatten mal Amerikaner als Freunde, als bekannte Amerikaner bei uns zu Besuch und wir liehen ihnen unser Auto und sie fuhren an den Strand in Deutschland. Und dann kamen sie zurück und waren ganz, sie kamen aus Kalifornien übrigens, und sie kamen zurück und waren entsetzt darüber, dass in Deutschland am Strand man sich einfach so auszieht, ohne irgendwo die Umkleide zu suchen. Da habe ich gesagt, wieso, ihr kommt doch aus Kalifornien, ist da nicht noch viel schlimmer? Nein, das ist nur Hollywood, haben sie gesagt. Das ist nur Hollywood. Das ist nicht die Alltagsrealität. Aber genau hier sind wir in dem Punkt, die Alltagsrealität bleibt uns oft verborgen. Wir sehen nicht, was da wirklich geschieht. Der Jesus zeigt hier, was der Mensch ist. Der Mensch ist in seinem Wesen ein Ehebrecher gegen Gott. Als er sündigte, brach er den Bund mit Gott, wie eine Frau, die ihren Mann betrügt oder ein Mann, der seine Frau betrügt. Das ist die Bedeutung hier. Und das Volk Israel, dem er das hier direkt sagt, war ein Volk, das die Offenbarung Gottes kannte, das die Gesetze kannte, das den Bund gemacht hatte. Sie wollten Gott treu sein. Aber was machten sie? Sie waren Gott untreu. Sie haben diesen Bund gebrochen, tausendfach gebrochen. Und die Welt ist somit besser nicht zu beschreiben als das, was der Herr hier sagt. Und die Tragweite der Sünde gegen Gott ist wirklich der Betrug, den der Mensch Gott gegenüber vollzieht, nämlich dass er die Ehe bricht, dass er all das Gute verwirft, um hinzugehen und andere Götter anzubeten, sich selbst zu ehren. Damit kommt hier das zweite Wort, was eigentlich das beschreibt, sündiges Geschlecht. Sünde heißt ein Geschlecht, das das Ziel verfehlt. Es verfehlt den Sinn und das Ziel seines Lebens. Warum verwirft es den Sinn und das Ziel seines Lebens? Aus dem einfachen Grund, weil es nicht versteht, wofür es lebt. Weil sie Ideale erwählen, die nichts taugen, die vergänglich sind, die mit diesen Reichen untergehen werden. Alle Reiche, die aufstehen, haben ihre Ideale, ihre Wertmaßstäbe. Das, was sie anwenden, nach denen sie urteilen, richten, bewerten, begehren, lieben, hassen, all diese Dinge sind bestimmt von den Zielen, das, worauf es ankommt. Sündig heißt, am Ziel vorbeigeschossen, vergeblich gelebt. Es entspricht dem, was die Hand an die Wand schrieb bei Belsazar, der feierte in die Nacht hinein, in der er sterben sollte, gewogen und zu leicht erfunden. Gott findet nichts. Das ist, was diese Welt ausmacht. Und das könnten wir in vielfacher Hinsicht ausführen, aber eins ist klar, diese Welt wird durch die betrügerischen Begierden zugrunde gerichtet. Sie tun Dinge, deren sie sich schämen werden. Sie werden es nicht aushalten vor Gott, wenn sie mit diesem Leben vor Gott stehen werden. Sie werden dann auf ihr Leben blicken und sagen, wie konnte ich nur. Aber dann ist es zu spät. Aber das beschreibt eben das Wesen, das Denken dieser Gesellschaft, die Wertmaßstäbe. Es bestimmt die Inhalte dessen, wofür der Mensch seine Zeit gibt, seine Kraft gibt, wem er seine Liebe gibt und so weiter. Und hier kommt der Herr Jesus und spricht seine Jünger an. Er spricht von seinen Jüngern, die in dieser Welt leben, die nicht von dieser Welt sind, sondern in dieser Welt leben. Er spricht zu denen in einer Weise, wie Petrus das so schön beschreibt, in 1. Petrus 4. Und er fasst das hier so schön zusammen. Er sagt, ich denke mal, diese Situation gerade, wo er dann zur Versuchung Jesu wurde, dass Jesus ihm sagt, weiche von mir, Satan, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich, war für Petrus so eindrücklich mit dem, was er dann selbst noch erleben musste. Dann Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, merkt ihr? Nachfolge bedeutet, ich brauche dieselbe Gesinnung, mit der Christus im Fleisch gelitten hat. Und dann, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Und er meint, dieses Leiden des Christus ist Gottes Mittel, um mit der Sünde abzuschließen. Und jetzt beschreibt er das um die noch verbleibende Zeit. Das ist von dem Tag an, von dem Gott sie errettet hat, die noch verbleibende Zeit. Und auch das ist ein schöner Begriff hier, weil es zeigt einfach die Wichtigkeit, mal biblisch über unser Leben zu denken. Warum? Wie viel Zeit bleibt dir denn noch? Selbst der Jüngste unter uns weiß nicht, wie viel Zeit ihm bleibt. Die noch verbleibende Zeit. Du weißt nicht, wie viel Zeit dir bleibt. Ich gehe davon aus, dass ich 80 werde. Habe ich ein Recht dafür? Habe ich ein Recht darauf, davon auszugehen? Nein, habe ich nicht. Als zwei meiner Brüder durch Unfälle starben, unabhängig voneinander, innerhalb von einem halben Jahr, da hat es keiner erwartet. Sie waren noch so jung. 30 und 32. Wie viele Kinder sterben? Wie viele sterben mit 20? Wie wichtig ist es, dass wir verstehen, die noch verbleibende Zeit ist Gottes Gnadengabe an uns. Und er sagt hier den Gläubigen, die noch verbleibende Zeit, die Zeit, die euch noch bleibt, nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben. Nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben. Was Petrus hier macht, ist genau das anzuwenden, was Jesus gesagt hat. Das ehebrecherische und sündige Geschlecht hat Ziele, Lüste, Ideale. Und er sagt, ihr Gotteskinder, Seid bestimmt, die gleiche Gesinnung mit Christus zu haben, um nicht mehr diesen Idealen, diesen Zielen, diesen Lüsten unterworfen zu sein, also um nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Und dann fasst das zusammen und sagt, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Also hier gibt es einen Einheitswillen. Oder gibt es verschiedene Ziele? Die einen sind auf Spaß orientiert, die anderen auf Sicherheit, die anderen auf Wohlstand, die anderen auf Gesundheit und. Es scheint alles unterschiedlich zu sein. Und jeder, der sich nach der Mode richtet, will eine besondere Hose haben. Warum? Um trotzdem einzigartig zu sein. Das ist so das Typische dieser Zeit. Und er sagt das, was eben das Evangelium ausmacht, dass wir nicht mehr den Lüsten der Heiden, der Menschen leben, also nicht dem Willen dieser Menschen gehorchen, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Es gab ein Wille, dieser Wille bestimmte das Denken des Menschen. Und wenn in 1000 Unterschiede oder in 1000 Varianten, es ist doch dieser eine Wille der Auflehnung gegen Gott. Und er sagt, es ist genug, dass wir in der vergangenen Zeit den Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen. In Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelag und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Schaut, das ist die Grundlage. Er sagt, die Veränderung Gottes in ihrem Leben hatte einen Anfang, hatte eine Grundlage. Und diese Grundlage ist Vers 1, Christus starb für mich. Christus wurde Mensch, kam auf die Erde, starb, lebte für mich und starb für mich. Er wurde arm um unsertwillen, aber er wurde hingerichtet als der größte Verbrecher. Und er sagt deswegen, so wappnet auch ihr euch, das ist der Anfang der Veränderung des Heilshandelns Gottes in meinem Leben. Der Tod Christi ist die Grundlage meiner Vergebung, meiner Erlösung, meiner Versöhnung mit Gott, meiner ewigen Bestimmung. Der Tod Christi ist das, was in mein Leben hineingekommen ist und alles auf den Kopf gedreht hat. Das ist eigentlich falsch rum. Das, was auf den Kopf gedreht war, zurechtgerückt hat, wieder das Ziel vor Augen gestellt hat, sodass ich nicht mehr dem gleichen Betrug unterworfen bin, dem diese Zeit, diese Welt unterworfen ist, sondern nun verstehe, was der Wille Gottes ist. Und schaut, er sagt, wappnet euch mit demselben Sinn. Und so wie Christus gehasst wurde, verachtet worden ist, sagt er, so sagt er den Gläubigen, so befremdet es die Welt, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm und darum lästern sie, sie spotten. Unser Text nun zeigt uns sehr deutlich, dass die Berufung Jesu in die Nachfolge und das Muss des Kreuzes für seine Jünger genau hier den Konflikt erfährt. Den Konflikt mit dieser Welt. Wir wollen uns bewusst sein und wollen uns eines bewusst machen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die der Herr Jesus als ehebrecherisch und sündig bezeichnet. Wenn du also in einer Welt des Ehebruchs und der Sünde Nachfolger Gottes sein willst, dem Willen Gottes in einer Welt, wo man den Willen des Fleisches und der Gedanken tut, nun zu überzeugt bist, dass entscheidend für dich ist, den Willen Gottes zu tun, nach seinem Willen zu leben. Wenn du erkannt hast, dass dein vergangenes Leben nichtig ist, töricht ist, wenn Gott so eine Veränderung in deinem Leben geschaffen hat, dass du dich dessen schämst, was du vorher gemacht hast. Sodass du Ekel empfindest, wegen all deiner Torheit, wegen deiner Sünde, die du vorher begangen hast. Wenn das konsequent gewesen ist in deinem Leben, also wenn deine Bekehrung nicht nur eine Entscheidung für Jesus war, sondern wirklich ein Überführtsein von Gott über die Sündhaftigkeit, über deine Abtrünnigkeit, über dein altes Leben, sodass du umgekehrt bist und zu Christus gekommen bist, dann wird dein neues Leben zum Anstoß werden in dieser Welt. Das ist, was der Jesus sagt. Und es wird so zum Anstoß werden, dass es 1000 Anlässe gibt, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Dein Kreuz auf dich zu nehmen. Und hier sind wir bei der einfachen Situation, dass Jesus sagt, wer sich meiner und meiner Worte schämt. Hier sind wir beim Zentrum der Aussage, wer sich meiner und meiner Worte schämt. Nun zwingt dir dieses ehebrecherische und sündige Geschlecht ihre Denkweise auf. Nun beurteilen sie jeden, der nicht mitläuft in demselben heillosen Schlamm, als Dummköpfe, als verachtenswert, als Idioten, als Nichtsnutze, als wertlos. In der Nachfolge Jesu musst du also, wenn du konsequent bist, konfrontiert sein mit dem gleichen Urteil, das sie über Christus gefällt haben. Wir brauchen ihn nicht, kreuzige ihn. Das heißt, du erntest auf all deinen Wegen Spott und Verachtung, ob man es sagt oder nicht sagt. Das System, die Denkweise, die Wertmaßstäbe zwingen zu diesem Konflikt. Denn weil sie nicht umkehren wollen von ihrer Bosheit und von ihren Sünden, müssen sie jeden hassen, der das tut, was Paulus im Epheserbrief sagt. Er sagt, habt nichts zu schaffen mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, stellt sie vielmehr bloß. Zeigt mit eurem Leben, nicht sei der Besserwisser mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern zeigt mit eurem Leben, dass jedes Leben dieser Welt am Ziel vorbeigelebt hat. Zeigt mit eurem Leben, wie nichtig es ist, der Lust zu folgen. Zeigt mit eurem Leben, wie töricht es ist, den eigenen Willen zu tun. Zeigt mit eurem Leben. Und er sagt, dieses euer Leben soll bloßstellen, dass das Leben der Welt töricht ist. Was wird die Folge sein? Die Folge ist nicht, dass sie sagt, es gibt nur einige, die erkennen, wie töricht es ist aus dem Handeln, aber die meisten verhärten ihr Herz dadurch, dass sie spotten. Dass sie es umdrehen. Sie sagen, der ist doch töricht, der für ein Reich lebt, das er jetzt nicht sieht. Der für einen König lebt, der keine Macht hat. Also so würden sie es urteilen. Sie sagen, der ist töricht, der Entscheidungen trifft, womit er kein Recht auf Spaß hat. Und der zum Gottesdienst geht, der langweilig ist. Lieder gesungen, gebetet, Gottes Wort gehört. Was ist da schon dran? Zeitverschwendung, oder? So wird die Welt darüber reden. So sagt sie das. So sagen es viele, die sich dem Gottesdienst abwenden, aus dem einfachen Grund, weil die alten Werte, die Werte dieser Welt sie bestimmen. Schämen, wenn der Herr Jesus also davon schämen spricht, dann spricht er davon, dass es Situationen gibt, wo du die Schmach, den Spott dieser Welt tragen wirst, wo du als Verworfener dastehst, als Besudelter, als Angeklagter, genau wo du leiden musst, als Verbrecher leiden musst, obwohl du nur Gutes getan hast. Ich fasse das, ich will das euch nochmal zeigen im Leben von Paulus in Römer Kapitel 1. Wir haben es heute Morgen gelesen, aber wir haben nicht alles gelesen, sondern Paulus spricht hier genau von dieser Konfrontation, die er in seinem ganzen Leben hatte. Da sagt er nämlich zuallererst, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Warum sagt er, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht? Weil diese Scham ihm überall aufgezwungen wird. Die Welt tut so, als müsstest du dich dafür schämen, dass Christus Herr ist. Als müsstest du dich dafür schämen, wenn du ihnen sagst, dass nur in Jesus Erlösung ist und nur in Jesus Vergebung ist. Wenn du, was hindert dich, auf die Straße zu gehen und oder mit den Nachbarn von Christus zu reden, du weißt, es kommt ganz schnell Spott und Verachtung über dich. Das ist Scham. Das ist einfach. Und weil Paulus genau das wusste, was die natürliche Reaktion des Menschen ist, sagt er, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht. Er wusste, wie viele sich in Scham wegduckten und er sagt, ich schäme mich nicht. Und er hat den Grund, warum er sich nicht schämt. Er sagt, ich weiß, wer Christus ist. Und ich weiß, was das Evangelium ist. Und ich weiß die Realität des Evangeliums, die Tatsache des Herrn Jesus, die Tatsache, dass der Herr Fleisch geworden ist, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass dies die Erlösung ist, dass ich in seinem Blut gerechtfertigt werde, dass ihm das Reich gehört und dass er kommen wird. Darum schäme ich mich nicht. Und schaut, weswegen schämt er sich nicht? Oder weswegen weigert er sich zu schämen? Weil er in einer Welt der Auflehnung lebt, die die Wahrheit unterdrückt. Er sagt, und wenn sie noch so viel spotten und wenn sie noch so sehr es verwerfen, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Diese Worte benutzt er im Timotheusbrief, ein ähnliches Thema. Wenn er den Timotheus ermahnt, doch für das Evangelium einzustehen, genau wie er es in seinem Leben getan hat. Und hier bekommt es auch eine sehr einfache Anwendung, 2. Timotheus 1, Abvers 12. Aus diesem Grund erleide ich dies auch. Also er muss leiden, er ist im Gefängnis. Verurteilt als Verbrecher. Die Welt spottet, weil er das Gesetz dieser Welt nicht hält. Und er sagt, ich erleide dies, ja, aber ich schäme mich nicht. Man wundert sich schon manchmal, ne, wenn man so diese Gerichtsprozesse verfolgt, dass jemand, der ist ein Mörder oder hat wirklich ekelhaft Unrecht getan und der schämt sich gar nicht. Manche verdecken wenigstens ihr Gesicht mit der Aktenmappe, damit man sie nicht sieht. Aber es gibt auch welche, die kommen frech, lächelnd in den Prozess rein. Man kann sich nicht schämen, weil das Herz so hart geworden ist. Aber hier ist eine ganz andere Situation. Hier kommt Paulus herein und sagt, ich schäme mich nicht, weil die mich verurteilen, daneben liegen. Weil sie nicht Gottes Maßstäbe kennen. Weil sie den Herrn nicht kennen. Aber weil ich den Herrn kenne, deswegen schäme ich mich nicht. Und dann sagt er, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wem ich glaube. Ich weiß, wer Christus ist. Und so merken wir, die Scham hat also etwas zu tun mit einem klaren Verständnis darüber, wer Christus ist, was deine Bestimmung ist, wer diese Welt ist, was ihre Bestimmung ist. Wer am Ende steht, welches Urteil am Ende steht oder fällt. Wir lasen die letzte Zeit die Geschichte von David, der von Nabal, die das Essen fordert. Und der Joel hatte gerade darüber eine Predigt gehalten, die hatte ich nicht gehört, aber dadurch kam das dann auf. Und in seiner Predigt ging es darum, weise oder töricht. Nabal ist ja der Tor, sein Name ist Tor, und die Abigail handelt hier weise in der ganzen Geschichte. Und was da so besonders herauskommt in diesem Bericht ist, als der Nabal, und wir können davon ausgehen, dass Nabal alles wusste, was Abigail auch wusste. Und Abigail gibt das klare Zeugnis, dass sie wusste, dass das Königtum dem David gehört und dass Gott ihm die Verheißung gegeben hat und sie an ihm erfüllen wird. Wir alle als Gotteskinder wissen das. Und selbst die Welt weiß es unbewusst, dass das Königreich Gott gehört. Und dass er der Herr des Himmels und der Erde ist. Und darum lehnt sie sich auf gegen die, denen die Erde gegeben ist, bestimmt ist, die als Herren kommen werden auf diese Erde und über den Himmel. Aber also Nabal wusste ganz genau, wer David war, aber was sagt Nabal, als David mit seinen Gesandten kommt? Er sagt, wer ist David? Warum soll ich von meinen Tieren, von meinen Schafen, von meinem Geld einem der Hergelaufenen geben? Merkt ihr, was die Torheit des Menschen heute ist? Die Torheit des Menschen ist, dass sie so tut, als würde es Gott nicht geben und als würden die Dinge, die sie empfangen haben, ihnen selbst gehören. Und das ist Tor, Narrheit, so heißt sein Name. Und als die Abigail zu David kommt, dann fällt sie vor ihm nieder und erzählt ihm, dass sie weiß, dass er der König ist und bringt ihm diese Gaben und nimmt noch Verantwortung für ihren Mann auf sich, aber nicht indem sie das verharmlost, was er tut, sondern sie sagt, das ist wirklich töricht, was er tut. Es ist absolut töricht, er handelt, wie sein Name ist. Aber vergib ihm, sagt sie, vergib ihm. Bring das Gericht nicht über ihn. Und es zeigt so ein bisschen die Stellung des Gläubigen in dieser Welt. Er lebt unter der Herrschaft von der Torheit, die sagt, was soll ich Gott geben, es gehört mir. Und jeder ist zu belächeln oder töricht. Man kann sogar sagen, die kriegt einen Herzinfarkt, wenn wir sagen, Gott gehört mein Leben und Gott gehören meine Güter. Aber sie tut es, ihre Haltung beweist einfach, wie sie da selbst in den engsten Beziehungen, genau das, die klare Trennung vollzieht und sagt, selbst bei meinem Mann darf ich hier nicht loyal sein, sondern ich muss dem Herrn folgen, weil es ist absolut töricht, dem System dieser Welt zu folgen. Und das bringt die Schmach. Aber sie ist am Ende die Weise. Denn sie wird nachher die Braut des Königs. Das ist, was das Volk Gottes ist. Sie wird die Braut des Königs, da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Aber schaut, der Jesus fasst es in Matthäus 10 in verschiedenen Anlässen zusammen und er kommt zu dem gleichen Punkt, den wir hier in Markus haben. Er kommt zu den gleichen zu der gleichen Bewertung, die wir hier in Markus haben, auch wenn er uns hilft, das in verschiedenen Situationen zu sehen. Matthäus Kapitel 10. Ich lese mal ab Vers 17. Ich überspringe ein paar Verse der Zeit halber, aber ihr werdet merken, wie er uns hier wirklich in die Realität dieses Lebens hineinruft. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Und vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Also, sie werden euch verurteilen, gerichtlich verurteilen. Ihr werdet vorgeführt werden als Verbrecher. Und er sagt, ja, hütet euch, ihr lebt in einem sündigen und ehebrecherischen Geschlecht. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jeder Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Dann Vers 21. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen.
Das ist Kreuz. Das ist Kreuz.
Und der Herr sagt, das ist die Realität, zu der ich euch berufen habe. Ich lese den zweiten Teil noch mit. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Vers 24, der Jünger ist nicht über den Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Belzebul genannt, also sie sagen, du bist vom Teufel, sagen sie zu Jesus. So sagen sie zu uns, ihr seid vom Teufel. Schämt euch nicht. Schämt euch nicht, sagt er, das ist normal. Im Gegenteil, es ist nicht normal, es ist eure Ehre, wenn ihr mit Christus identifiziert werdet. Haben sie den Hausherrn Belzebul genannt, wie viel mehr seine Hausknechte? So fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Warum sagt er hier Furcht? In unserem anderen Text steht Scham. Nun, es ist so viel, Scham hat sehr viel damit zu tun, wen wir fürchten. Wir kommen gleich darauf noch zurück. Er sagt, so fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht und was ihr ins Ohr hört, das verkündet auf den Dächern. So fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und dann zeigt er, dass der Herr für sie sorgt. Jeder nun, Vers 32, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Das ist das Gleiche mit anderen Worten, was wir in unserem Markus-Evangelium gelesen haben. Und jetzt wendet er es nochmal praktisch an und sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Schwert. Ein Christ sucht nicht Harmonie, sondern ist berufen, ein klares Licht zu sein. Ein Christ ist berufen, in dieser Welt ein Zeuge des lebendigen Gottes zu sein. Und je klarer das Zeugnis, je besser zur Errettung der Mitmenschen. Seine Berufung. Stellt die nichtigen Werke der Finsternis bloß. Deswegen sagt Jesus, ich bin gekommen, den Frieden wegzunehmen. Warum? Es gibt einen Krieg, es gibt einen Konflikt, der nicht versöhnt werden kann. Und das ist der Konflikt zwischen Licht und Finsternis. So wie Feuer und Wasser nicht versöhnt werden können, so können Licht mit Finsternis nicht versöhnt werden. Jeder Kompromiss löscht nicht das Feuer, sondern jeder Kompromiss lässt die Sünde gedeihen. Und dann sagt er, und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Merkt ihr, wo das Kreuz ist? Die eigenen Hausgenossen werden meine Widersacher. Und jetzt wieder die Nachfolge. Es kann niemand ein Jünger sein, der nicht sein Kreuz auf sich nimmt. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Jesus musste diesen Bruch vollziehen in seinem Leben zu seiner eigenen Familie, dass er sagen musste, die wollten ihn wegholen von der Straße, damit er aufhört zu predigen. Und er musste sagen, ich kenne euch nicht, weil es ist meine Pflicht, den Willen Gottes zu tun. Also in diesem Sinn, ich kenne euch nicht. Ne? Wenn er sagt, wer ist mir Vater und Mutter und Brüder und Schwestern, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und wieder das Prinzip, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und dann bringt er den Punkt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und in den Briefen von Paulus wird das wieder als ganz praktische Anwendung immer wieder gezeigt, dass wenn ich mich weigere zu schämen von dem sündigen Geschlecht, ich loyal bin zu denen, die Gott fürchten. Wenn ich mich weigere, mich wegzuducken, weil die Kinder Gottes verfolgt werden, dann bin ich loyal zum Sohne Gottes selbst. Ich bin bereit, die Schmach des Christus zu tragen. Er sagt zu den Philippern, ihr habt euch meiner nicht geschämt. Ihr habt euch meiner nicht geschämt. Und im Hebräerbrief sagt er den Gläubigen, dass es eine Zeit war, wo sie sich nicht geschämt haben, sondern Anteil nahmen an den Leiden des Apostels. Aber der Tag kam, wo sie sich schämten, die Schmach zu tragen, wo sie nicht mehr verworfen werden wollten. Und er bringt sie zurück und er ermahnt sie und sagt, kommt zurück. Wo hat Christus gelitten? Er sagt, außerhalb des Lagers. Christus wurde nicht im Tempel anerkannt. Er wurde nicht im Tempel akzeptiert. Er musste außerhalb des Lagers die Schmach tragen. Und er sagt, lasst uns hinausgehen und mit ihm die Schmach teilen. Das ist deine Berufung. Die Schmach des Christus. Und darum ist die Schmach des Christus dein größter Reichtum, deine größte Ehre. Und die Apostel freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, die Schmach des Christus zu tragen. Und die Ältesten und die Jesus verworfen haben, erkannten an ihnen, dass sie mit Jesus gewesen sind. Genau darum geht es. Und es geht nicht um die Schmach an für sich, sondern es geht darum, dass Gottes, wir haben das die letzten Male betont, dass Gottes Charakterzüge an uns offenbar würden. Nun, wie kann ich das ändern? Wie hilft uns der Herr Jesus hier im Text, dass diese Dinge bei uns auch erneuert werden? Hier geht es also nicht darum, ich muss noch einmal ganz klar betonen, hier geht es nicht darum, hier geht es nicht um die Situation, dass wir es geht nicht um die tausend Situationen, wo wir was sagen sollten und es nicht getraut haben. Oder ich hatte mal einen Freund, der hatte Bekanntschaft mit diesen Straßenpredigern. Und diese Straßenprediger, das sind leider oft Leute, die darin ihre Ehre suchen. Das heißt, sie präsentieren sich als Straßenprediger. Und sie tun so, als würde jeder, der nicht Straßenprediger sein, Christ zweiten Ranges sein. Und er kam sozusagen in Kontakt mit diesen Leuten. Sie präsentieren sich auch im Internet, ne? Sie suchen also ihre eigene Präsentation. Das ist alles gegen Gottes Wort. Das ist nur das Gleiche, man richtet eine eigene Autorität auf und fordert, dass andere sich dem unterwerfen. Darum geht es nicht. Auf jeden Fall, er kam da zurück und sagte, sie haben gesagt, ich soll doch mit denen auf die Straße gehen. Und ich sage, es ist deine Berufung zu predigen. Er sagt sich, nein, das glaube ich nicht. Sage ich, dann hast du auch auf der Straße nichts zu verloren. Dann hast du als Prediger auf der Straße auch nichts verloren. Du kannst nur hingehen, wenn du berufen bist. Aber dass die Scham dich hindert, ein Evangelist zu sein, dafür musst du den Herrn suchen, dass er dir vergibt und dass er diese Dinge ändert, sodass du für ihn bereit bist, einzustehen. Merkt ihr den Unterschied? Wie oft denken wir, es geht hier einfach nur um ein Zeugnis geben. Wir alle versagen oft. Aber es geht hier bei Jesus um das, was das Leben prägt. Ist er der Maßstab unseres Denkens und Handelns? Und stehen wir dazu? Und stellen wir uns auf Christi Seite? Oder aber suchen wir die Anerkennung dieser Zeit, dieses ehebrecherischen und sündigen Geschlechts? Und deine Scham verrät, wo dein Herz ist. Mit anderen Worten, deine Scham verrät, welche Autorität in deinem Leben höher ist. Wenn alle von dem Konzert sprechen, zu dem sie am Sonntag hingehen wollen, und du weißt, dass da Sünde und verherrlicht wird, und du sagst, nein, ich gehe zum Gottesdienst, schämst du dich dafür, dann zeigt es, welche Autorität diese Ehebrecher und Gottlosen in deinem Leben haben. Das mögen nette Freunde sein. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich nehme nur das Urteil Jesu über diese ganze Gesellschaft. Oder ob du sagst, nein, ich stehe zu dem, was der Herr gesagt hat. Es lohnt sich, dem Herrn zu folgen. Es lohnt sich, sich auf seine Seite zu stellen. So, das heißt, diese tausend Situationen in unserem Leben zeigen uns, wie sehr oft die Welt Autorität über uns gewonnen hat, sodass wir ihr Urteil mehr fürchten als das Urteil Gottes. Und damit sind wir am Ende dieses Textes. Er weist uns auf den großen Tag hin, wo sich alles ändert. Markus 8, Vers 38. Dessen wird sich der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Es gibt nur einen Mittler. Nur einen, der für uns Fürbitte tun kann. Nur einen, dessen Wort bei Gott gilt. Wenn er sagt, du bist mein, ist meine Seele in Sicherheit. Weil er für mich eintritt, habe ich Gemeinschaft mit Gott. Weil sein Blut für mich redet, bin ich mit Gott versöhnt. Weil er die Schuld getragen hat. Weil er sich selbst zum Verbrecher machte. Weil er die Schmach bis zum Ende trank, habe ich eine ewige, herrliche Berufung. Seiner sollte ich mich schämen? Oder nicht vielmehr seiner rühmen? Was auch immer die Welt sagt, ist es wahr, dass er für dich starb? Rühm dich seiner. Rühm dich seiner. Ist es wahr, dass er sein Leben für dich gab? Ist es wahr, dass er dich mit Gott versöhnt hat? Lass dein Herz voll davon sein. Die Leute trauen sich, von Fußball zu reden. Wie nichtig ist das? Und du willst nicht von Christus reden? Sie füllen die Nachrichten mit einer Medizin gegen Corona, wo noch Betrug drin steckt. Und du willst nicht von der Medizin reden, die dich mit Gott versöhnt und dir ewiges Leben gibt und Erlösung und dir den Zorn Gottes aus deinem Leben nimmt und deinem nichtigen Leben eine Bestimmung gibt und dich zurückbringt, dass du dem Ziel entgegeneilst, das am Ende Gottes Urteil hat, Gottes Bestätigung hat. Und die Warnung des Herrn ist dir sehr klar. Er sagt, was bezeugt dein Leben? Ich habe nur diese Nachfolger und entweder sie zeigen, dass sie verstanden haben, sie zeigen, dass sie errettet sind, dass sie mir gehören durch ein Verhalten, das dem entspricht, oder ich werde zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht, weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir wollen festhalten, Jesus sagt es sehr deutlich in der Bergpredigt. Er sagt, wer diese, meine Rede, hört. Er sagt nicht, wer diese, meine Rede, hört. Also wer das Wort Gottes kennt, wer darüber reden kann, wer es wiederholen kann, wer sogar gut darin ist, darüber zu reden, ist mein Nachfolger. Nein, er wird sagen, wer diese meine Rede hört und tut. Wer sie nur hört, baut auf Sand. Warum? Er ist betrogen, betrogen wie die Welt. Er hat nur durch in sein nichtiges Leben das Evangelium mit eingebaut, um sein Gewissen zu beruhigen. Aber er folgt dem alten Leben, dem alten System, den alten Zielen. Er folgt nicht dem Worte Gottes. Der Herr hat nicht die Autorität über ihn. Darum ist Schmach oder Schande oder Anerkennung oder mangelnde Anerkennung oder Erfolg für ihn genauso weiter bestimmt von dieser Welt, von dem sündigen und ehebrecherischen Geschlecht wie vorher. Nur dass das Christentum noch mit reingekommen ist in sein Leben. Seht, das ist der Betrug der Sünde. Jesus spricht davon, dass er sagt, wer diese meine Rede hört und sie tut, das bedeutet, das Wort Gottes, sein Licht, das er gegeben hat, wird zu so einer Autorität in unserem Leben, dass wir die Welt verurteilen. Ihre Maßstäbe verurteilen. Und wenn es Schmach mit uns bringt, dann freuen wir uns. Wir haben hier die Möglichkeit, uns offen auf die Seite unseres Erlösers zu stellen. Er gab sein Leben für mich. Er starb für mich. Er erkaufte mir das ewige Leben. Er kommt wieder. Er kommt wieder in Herrlichkeit. Ihr gebt Gesetze, dieses Reich gehört dem Herrn. Ihr übertretet seine Gesetze, dieses Reich gehört dem Herrn. Ihr macht euch zu Richtern über uns. Der ewige Richter wird das letzte Urteil fällen. Und ich weiß, dass er König ist. Schaut, mein ganzes Handeln, es fordert uns auf, unser ganzes Handeln unter diesem einen Maßstab zu setzen. Wie Jesus es in Matthäus 10 sagt, er sagt, fürchtet nicht die, die ihren Leib zu töten vermögen. Fürchtet den, der das ewige Urteil fällt. Fürchtet Gott. Fürchtet Gott. Und darum bringt uns dieser Vers zurück auf das Ziel zu oder bringt uns dieser Vers hin und sagt uns, schau auf das Ziel. Die Schmach lohnt sich. Aber Jesus sagt es negativ aus dem einfachen Grund. Er sagt, ich habe keinen anderen Weg. Es geht nicht anders. Ich muss, wenn ich dich in meine Herrlichkeit führen will, dich den gleichen Weg leiten, den ich gegangen bin. Diese Welt fordert es. Aber auch deine Veränderung in das Bild deines Meisters fordert es. Dein Ruhm in der Herrlichkeit fordert es. Die Einheit mit Christus fordert es. Und doch ist es die herrlichste Gemeinschaft mit dem höchsten Ziel. Und ich lese zum Abschluss Hebräer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Hier spricht er von der Wolke von Zeugen, nämlich all den Glaubenden, die den gleichen Weg gegangen sind. Und ich wiederhole, ich erinnere nur an Mose, von dem es heißt, der die Schmach des Christus für größeren, die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als alle Schätze Ägyptens. Das ist ein guter Vers, um uns selbst zu überprüfen. Bei meinen Entscheidungen. Ist das mein Wertmaßstab? Aber nicht bei einer kosmetischen Veränderung zu bleiben, sondern wirklich nach dem Text zurückzugehen und zu sagen, Herr, öffne meine Augen für die Herrlichkeit Christi, damit ich weiß, dass die Schmach des Christus viel herrlicher ist als aller Reichtum dieser Welt. Also die Schmach des Christus für größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens, hier deswegen die Wolke von Zeugen und lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und eine Sünde der Hebräer war, dass sie zurückkehrten, die Menschen als Autorität anzuschauen. Und jetzt schaut, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Sieh, wer er ist und sieh seinen Weg an, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Er sagt, schau, Jesus hatte diesen einen Weg. Und was machte Jesus? Er sah auf die Freude danach. Das macht ihn stark, das Kreuz zu erdulden. Denn Christus musste die gleichen Mittel anwenden, die du anwenden musst. Sieh auf die Herrlichkeit danach. Sieh, der Herr kommt. Er kommt mit seinen 1000 Heiligen. Sieh, der Herr kommt. Er fällt das Urteil. Sieh, der Herr kommt. Und dann sind alle Nabals Narren. Und Ruhm denen, die zu ihm gehören. Und deswegen sagt er, um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Je mehr du verstehst, wer er ist und was die Herrlichkeit seines Reiches ist, je mehr sagst du, Schande, wertlos. Nicht schlimm. Was auch immer passiert, nicht schlimm. Für ihn lohnt es sich, der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und jetzt achtet doch auf ihn. Schau auf Jesus. Also wenn du deinen Kraftlosigkeit erkennst, wenn du die Anfechtung siehst, das Kreuz nicht zu dulden, sagt er, achte auf Jesus, schau auf ihn. Ich weiß, wem ich geglaubt habe, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Er sagt, er starb für dich, damit du als Überwinder in seine Herrlichkeit eingehst. Schau auf ihn und gib dich wieder deiner herrlichen Berufung hin. Es ist die Einheit mit Christus. Es ist, dass er sich selbst in dir verherrlichen möchte. Und der Tag kommt, wo er seine Braut holt, wenn er kommt mit seinen Heiligen, dann holt er alle seine Kinder zusammen und bringt sie als Braut vor dem Vater und sagt zum Vater, Vater, schau, das ist meine Herrlichkeit. Und der ganze Himmel hält den Atem an und staunt über die Herrlichkeit Christi in seinen Heiligen. In seinen Heiligen. Aus dem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht hat er sich eine Braut bereitet. Und darüber jubelt der Himmel in Ewigkeit. Der Herr segne uns darin. Die Tragweite dieses Wortes zu verstehen und gebe uns die Kraft, es im Leben umzusetzen. Amen. Wir wollen stille werden zum Gebet. O Herr, du Gott des Friedens, du hast den Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt, den großen Hirten der Schafe. Durch das Blut eines ewigen Bundes. Herr Jesus, du bist der Hirte, wir wollen uns an dich halten. Wir wollen dir nachfolgen. Du rufst uns in diesem Text in die Nachfolge. Grab uns Ohren, dass wir hören, dass wir unseren Rücken beugen, dass wir uns an dich klammern, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Wir preisen dich für die herrliche Berufung. Jetzt schon bringst du dich selbst in unser Leben hinein. Wir preisen dich dafür. Du lebst in uns, auch wenn wir sterben müssen. Gepriesen seist du für diese vollkommene Erlösung. Aber du kommst wieder. Wir danken dir für die Hoffnung. Darum bitten wir dich, dass du uns völlig zurüstest zu jedem guten Werk, dass wir deinen Willen tun. Wir bitten dich, dass du uns ausrüstest für jede Herausforderung, indem du in uns wirkst, was vor dir wohlgefällig ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und dir, Herr, soll die Ehre sein und der Ruhm und die Anbetung, nicht nur durch unsere Lippen, sondern durch unser ganzes Leben. Herr, wir wollen uns deiner rühmen, denn du hast dein Leben für uns gegeben. Gib, dass wir mit Paulus sagen können, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Du errettest, du bist ein Gott der Rettung, gepriesen sei dein Name. Der Herr segne euch, der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch, der Herr gebe euch Frieden. Amen.